Tops und Flops, die haben beim letzten Depot-Update gefehlt. Heute sind sie drin. Flops seit Ende Februar waren auch nach dem Portfolio-Push durch den Iran-Waffenstillstand Luxusaktien. MS minus 15, LVMH minus 7%. Ein guter Moment, mal wieder einen Blick auf die Bewertungen zu werfen. Tops waren Booking und Intel. Eine davon sieht nicht nur preiswert, sondern richtig gehend billig aus. Die andere ist so teuer, dass ich mich partiell trenne. Dabei das steuerlich wichtige First In, First Out mal live zeigen kann und die restlichen Gewinne mit einem Stop absichere. Apropos Stop. Aktien mit Stop haben bei echtGTV ja die angenehme Angewohnheit, einen Kursschwung hinzulegen. Das passierte auch bei Hotif, weswegen ich am Ende dieser Aufzeichnung den in der letzten Woche hinterlegten Stop deutlich anhebe. Am Anfang steht aber ein weiterer Rückblick auf die letzte Folge, denn zum Tausch von Alphabet und Microsoft gab es einige Kommentare von euch, von denen ich ein paar nochmal aufgreifen will. Also, richtig volles Programm aus der Karibik. Und bevor es mit all dem losgeht, kommen natürlich noch die Risikohinweise vom Chief Economist von Scalable Capital, Christian Virühl.
Herzlich willkommen bei echtGeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Und damit geht's jetzt los in meine dritte Sendung aus Kabarete, wo ich heute meine vierte Woche gerade abgeschlossen habe und gleichzeitig auch die erste Arbeitswoche, also wo zumindest Workation gemacht wird und wo ich mich heute nochmal ein bisschen durch das Depot getankt habe. Und deswegen gibt es heute noch ein Depot-Update. Einmal mit einem kleinen Rückblick auf die letzte Sendung. Da waren ja zwei Transaktionen dabei, die auch im Kommentarbereich dann für ein bisschen Diskussionen gesorgt haben. Und zum anderen dann eben auch nochmal ein bisschen der Blick, was sind eigentlich die Top-Performer-Aktien seit dem letzten Depot-Update Ende Februar gewesen? Was ist mit einer Hermès passiert? Warum ist die 15,5% gefallen seitdem? Was ist mit einer LVMH passiert? Warum ging es da 7,4% runter? Und was ist der Hintergrund zu dem Anstieg der Booking.com um 10,6%? Und auch der Intel-Aktie um 27,1%. Darum soll es dann heute eben gehen. Und damit lege ich auch jetzt los. Am Tag des 8.4., das ist deutscher Zeit, 20.24 Uhr, man muss das ja aktuell wirklich immer mit dazu sagen, weil man weiß ja nicht, auf welche Idee der größte Faker aller Zeiten als nächstes kommt, über den die Frankfurter Allgemeine heute titelt, was Trump aus dem Vietnamkrieg hätte lernen können. Gut, lernen setzt Zuhören voraus. Das ist ja ganz oft so ein bisschen schwierig. Dann beschäftigt sich natürlich auch am Tag des Waffenstillstands das Handelsblatt mit dem ganzen Thema und titelt über Trumps Iran-Fiasko, das Probleme der USA und auch Europas entblößt. Und da gibt es einiges. Und es gibt ja im Moment auch eine andere Spin-Richtung, der man sich gar nicht so richtig entziehen kann, die diese ganze Bewegung, die er da gerade so macht, also die Einverleibung von Venezuela, das Rauspusten irgendwelcher inhaltlichen Fehlballons in Richtung von Grönland oder wie die NATO eigentlich zusammenhält, dann mit einem Angriff in den Iran, das ist vor allen Dingen eigentlich für die europäische und für die asiatische Energiesicherheit kritisch und gar nicht so sehr für die USA, und der eine oder andere vermutet darin möglicherweise gar nicht so zu Unrecht, dass Make America Great Again eben auch sehr, sehr proaktiv auf dem Rücken der Restbevölkerung dieses Planeten ausgetragen wird. Und das ist dann etwas, was bei einem Blick auf die Fotos der Artemis 2 ganz spannend ist. Das ist nämlich die alte Erkenntnis, die schon bei der Apollo-Mondmission dann getroffen wurde, dass wir nämlich nur diesen einen Planeten haben, auf dem wir alle zusammen klarkommen müssen, vielleicht nicht ganz so im Zentrum vom, ja, größten Feldherrn aller Zeiten steht. So, was haben wir noch? Bloomberg hat das Ganze als Thema. Das Wall Street Journal natürlich auch Iran tightens its grip on Hormuz despite ceasefire. Also der Iran macht da eben auch weiter und dieses Thema ist nicht weg. Unabhängig davon ist es aber ein Tag und das gehört eben auch dazu, wo heute der DAX einen richtigen Satz gemacht hat in dem Bereich von und über 24.000 Punkten, in der Spitze über bei knapp 24.200 Punkte gewesen, 5% plus am heutigen Tag, was dann so ein altes Röhlsches Mantra im Grunde genommen aufgreift, das da mal sagte, wer Aktien nicht hat, wenn sie nach unten gehen, der hat sie eben auch nicht, wenn sie nach oben gehen. Und von daher geht es jetzt eben um die Titel, die ich bei EchtGeldTV habe und auch nicht mehr habe. Nicht mehr habe ich nämlich die Alphabet-Aktie. Die habe ich letzte Woche aus dem Depot bei EchtGeldTV verkauft, um ein bisschen Liquidität für eine andere Aktie aus dem Magnificent Seven zu haben, nämlich die Microsoft-Aktie. Und das hat in der Tat dann auch im Kommentarbereich letzte Woche ein paar Dinge ausgelöst, wo ich nochmal darauf eingehen will. Also sehr stark interagierte Beiträge kamen zum Beispiel von Arvid Lindström, der darauf hinwies, dass die Wachstumsfelder von Alphabet, eigene KI-Chips, Google Cloud, autonomes Fahren, YouTube, das kam ihm in dem Beitrag letzte Woche zu kurz. Da will ich aber nochmal kurz sagen, das war ja immer genau das Thema bei dem Investment in die Alphabet-Aktie. Genau diese Themen und insbesondere das autonome Fahren, das kam bei EchtGeldTV garantiert nicht so kurz, aber es kann nicht in jeder Aufbereitung dann immer noch mal die komplette Investment-Story als thematische Sau durchs Dorf getrieben werden. Das funktioniert nicht. Krefeld 23 oder Krefeld 2023 hat er noch geschrieben, Alphabet habe ich noch nie verkauft und habe es auch nicht vor. Ich habe lustigerweise diesen Beitrag ein bisschen anders gelesen und habe dann nochmal nachgefragt, was ob er nicht ein bisschen mehr Begründung hat. Und hat dann geschrieben, es gab einfach noch keine Überbewertung, die einen Verkauf gerechtfertigt hätte. So, und da sind wir jetzt genau an einem Punkt, wo ich halt da stehe und meine Überlegung eine etwas andere war. Denn mittlerweile ist es eben schon so, dass wir auf Basis der Gewinnschätzungen, dass wir bei einem 28er Ergebnis pro Aktie von erwarteten 15,35 bei einem 2028er KGV von jenseits 20 jetzt wieder sind, letzte Woche knapp darunter waren. Und das ist dann eben etwas, wo auch schon viel Fantasie drin ist. Wenn ich mir überlege, dass diese Aktie ja gar nicht so lange davor auch in einem Bereich von der Hälfte notiert hat und damals diese Abgesänge waren, da war sie eben preiswert. Jetzt ist sie vielleicht nicht überbewertet, deswegen habe ich sie selber in der Tat auch noch in meinem privaten Depot mit einem 2%igen Anteil am liquiden Nettovermögen drin, wollte aber bei EchtGeldTV schon mal den aktiven Schritt machen und werde es vermutlich auch in meinem anderen Depot so machen, dass ich die Hälfte, also von 2% auf 1% Gewichtung bei einer Alphabet nach unten gehe und dafür dann eben in der Tat das erste Mal die Microsoft-Aktie mir mit reinnehme. Und zwar da nochmal vor dem Hintergrund der Überlegung, dass für diese Aktie im Jahr auch, sind ja auch mal die 28, da werden eben 22 US-Dollar 33 als Gewinn erwartet. Und die Aktie steht eben im Moment bei ungefähr 378 Dollar. Bei diesen 22,33 würde das ein KGV bedeuten von unter 17. Auch da für 28, auch da viel Fantasie drin. Aber fairerweise muss man hier eben auch noch sagen, bei dem Alphabet-KGV ist sogar noch ein halbes Jahr mehr Zeitspanne drin. Die haben ein halbes Jahr mehr Zeit, diese da zugrunde gelegten Gewinne dann eben auch zu erreichen. Von daher ist es für mich im Moment einfach so, dass Microsoft die günstigere Aktie für mich ist. Es gab aber noch ein paar andere Sachen, die will ich euch auch nicht vorenthalten. Mondknall hat geschrieben, Microsoft sehe ich derzeit die Upside nicht. OpenAI hat ganz eigene Probleme und somit auch die Microsoft-Beteiligung. Und wenn auch nur ein bisschen was an der AI-Disruption stimmt, dann wird Microsoft Unmengen an Windows-Business-Lizenzen verlieren, weil weniger Bürojobs benötigt werden. Dass Firmen eine Umstellung der Zahlungsweise seitens Microsoft auf Ergebnistoken statt User-Lizenz akzeptieren würden, sehe ich aktuell auch nicht. Eher friert die Hölle zu. So, bei dem Ergebnistoken da geht es ja um diese Aufwände, die KI-Nachfragen im Grunde genommen auch auf solchen Systemen aufnehmen. Das sehe ich persönlich auch nicht. Allerdings sehe ich eine Sache anders. Die Überlegung, dass beim Einsparen von White-Color-Jobs ja eine ganze Menge von Arbeitsplätzen und dann eben auch Lizenzen verloren gehen kann, kann eine Microsoft aus meiner Sicht am ehesten durch eine Verteuerung in Richtung hochpreisiger AI-Lizenzen auffangen. Richtig ist, die Ergebnistokens werden es nicht sein. Aber wenn man die Lizenz dann eben statt im Moment 40 US-Dollar mit 60, 80 oder 100 Dollar bepreist, werden die Leute, die auf AI angewiesen sind, eben nicht drum herum kommen. Und wenn OpenAI kompletter Mist ist, dann hat Microsoft eben trotz allem eine einfache Möglichkeit, aufgrund seiner Plattformorientierung mit den ganzen Microsoft-Geschäftsverbindungen zu sagen, dann nehmen wir eben das bestfunktionierende Modell mit rein und machen es unseren Nutzern zugänglich. Da ist natürlich noch ein Restrisiko, weil man dann auf die Idee kommen könnte, naja, Plattformen haben ja auch andere, Stichwort Apple, die halten sich ja aus dem ganzen AI-Thema weitgehend raus und sagen dann eben, wenn dann eben irgendwann sagen, na jetzt gehen wir an der und der Stelle mal rein. Aber vor dem Hintergrund sehe ich es hier eben nicht so problematisch wie Mondknall. Und letzter Kommentar zu dem Thema und dann sind wir damit auch durch. Trassiel hat geschrieben, noch eine Anmerkung zu Microsoft und den Co-Piloten. Ja, die Abrechnung ist einfacher. Die Frage ist aber nach dem Nutzen. Abseits von E-Mails umformulieren kann das Ding einfach nichts und ist in drei großen Unternehmen, die ich kenne, bereits den Einsparungen zum Opfer gefallen. Es wirkt auch mehr und mehr wie Anpreisen von Sauerbrot, was ich verstehen kann, war auf Arbeit Testnutzer und konnte auch keinen Mehrwert feststellen. Privat verweigere ich mich dem Abo-Modell und nutze weiterhin eine alte, einmal gekaufte Version, reicht auch. So, die alte Abo, ich verweigere mich privat auch dem Abo-Modell, wobei ich im Grunde auch mit meinem Rechner zu Hause arbeiten könnte, also wäre im Grunde kein Problem, aber auf meinem privaten Rechner, den ich zu Hause noch habe, leider Gottes, ganz leidiges Thema, das auch in irgendeiner Form mit Microsoft zusammen, in ganz alten Lizenzen, nutze ich es auch privat. Und wir haben selber im Unternehmen bei uns die Erfahrung gemacht, dass einzelne Leute festgestellt haben, dass OpenAI im Vergleich zu Claude und auch zu so ein paar anderen Sachen nicht mehr so gut ist, dass die Qualität der Antworten bei neueren Modellen schlechter geworden ist, war Beobachtungen von Kolleginnen. So, und wir haben es jetzt eben auch mal getestet und sehen es auch noch nicht so an, auch nach einer Warnung von unserem IT-Dienstleister, der uns auch gesagt hat, also dieser Copilot bringt noch nicht so viel. Das ist die Ist-Betrachtung. Ich setze nur schon darauf, dass Microsoft in der Lage ist, das, was im Moment nicht so richtig funktioniert, funktionieren zu machen. Das tue ich auf Basis der aktuellen Erwartungshaltungen, die ein niedrigeres KGV sehen, die Aktie als verhältnismäßig in meinen Augen günstig bewertet dastehen lassen. Und deswegen ist es das. Also in meiner privaten Zielorientierung kann am Ende eben auch herauskommen, dass eine Microsoft und eine Alphabet dann auf einmal gleichgewichtet sind, wobei die Alphabet dann eben schon mal so 350% Performance-Vorsprung hat, die Microsoft dann eben erst einmal ausgleichen muss, weil ich sie bisher eben nie hatte. So, das mal als Rückblick auf die vergangene Sendung und auf den interaktiven Nachhall eingehend ein paar Kommentare dazu. Nochmal eine kurze Unterbrechung und nein, jetzt kommt keine Werbung. Dass Scalable, die Prime-Mitgliedschaft und das neue Tagesgeld super sind, wisst ihr sowieso. Es geht um was anderes. Um euch und eure Mitwirkung. In der letzten Folge habe ich zum, glaube ich, ersten Mal Enden aus Omaha ausgelobt. Was ich dafür brauche? Eure etwa einseitige Kurzanalyse, warum ihr der Meinung seid, dass McDonald's jetzt ein Kauf ist. Ich verstehe es nämlich ehrlich gesagt nicht. Fühlt euch also herzlich eingeladen, bei McDonald's etwas einzureichen, damit ihr zum einen, wenn ihr wollt, bei echtgeldtv zu Gast seid und zum anderen das für Ute und Luisa beste Analyseergebnis, die Auswertungsverantwortung gleich mal wegdelegiert, zukünftig von zwei Enden aus Omaha geadelt wird. Was hingegen sofort breite Rückmeldungen von euch ausgelöst hat, auf verschiedenen Kanälen im Übrigen, war mein Bulldozer-T-Shirt, das Insider sofort an den Bud Spencer-Film Sie nannten ihn Mücke erinnert hat. Mal sehen, ob das bei diesem T-Shirt auch der Fall ist, denn es trägt den Namen einer Academy,
die in einem der für mich prägendsten Filme ein sehr wichtiges Lebensmotto eingetrichtert hat, beziehungsweise ein Lehrer trichtet es dort ein. Das wäre aber zu einfach und ist daher nicht Gegenstand der Frage an euch. Denn so wie die vier Säulen des Investierens bei Echtgeld TV Buy and Hold and Check and, wichtig, Change sind, hat diese Academy ebenfalls vier Säulen, auf denen ihr Erfolg gründet, die allerdings mit einigermaßen drastischen und anachronistischen Methoden durchgesetzt werden, was im Film dann dramatische Konsequenzen hat. Die Frage an euch lautet also, was sind die vier Säulen, the four pillars der Welton Academy? Schreibt es mir in die YouTube-Kommentare. Enden gibt es zwar keine, aber für die schnellste und zusätzlich die bis Sonntagabend originellste Antwort gibt es zumindest eine Kleinigkeit aus Omaha. Und jetzt weiter mit dem zweiten Teil des Depot-Updates für den April.
Ansonsten habe ich eben hier auch mal nachgeguckt, was hat sich eigentlich so in den letzten Wochen wie entwickelt und bin da schon nochmal darauf gekommen, dass im Zuge dieser ganzen Auseinandersetzungen auch die Luxusaktien nochmal einigermaßen heftig gelitten haben. Wir können das hier in der Jahresbetrachtung vom Hermes-Chart ganz gut sehen, also zumindest die Videozuschauer können das kommen, wo die Aktie ja von einem Hoch im Mai 2025 einen Rückgang von in der Spitze knapp 38% erdulden mussten, von 2591 auf 1611 runter, wovon sich die Hermes-Aktie jetzt auch wieder ein Stück erholt hat, bei 1780 knapp im Moment steht. Die Aktie hat seit Ende Februar 15,5% in etwa verloren. Ich selber habe ja eine Aktie, nachdem ich nach dem gestarteten Erwerbsprozess und dann auch Benutzungsprozess einer dort gekauften Uhr auch mal eine Aktie erworben habe, aber damals eben auch schon gesagt habe, dass mir der Titel eben grundsätzlich viel zu teuer war und im Grunde genommen auch immer noch ist. Womit die ganzen Luxusunternehmen sich im Moment herumzuschlagen haben, ist, dass so Nachfragebeobachtungen aus China im Moment negativ sind und dass diese Marken darauf warten, dass es ein Comeback von China gibt. Und da wird im Moment zumindest seitens von Barron's eher darauf reagiert. Darauf sollten die sich besser nicht verlassen, denn die Nachfrage nach Luxusgütern in China stabilisiert sich zwar punktuell, aber sie bleibt strukturell schwach. Und diese breite Rückkehr zu dem früheren Wachstum, die erscheint im Moment unwahrscheinlich. Wobei ich sage, auf solche Feststellungen können sich dann relativ schnell drehen, denn in dem Moment, wo bestimmte Belastungen aus dem Bewusstsein rausgehen, und das kann ja bei den kriegerischen Auseinandersetzungen, die wir im Moment haben, eben auch ganz, ganz schnell passieren, ist es eben so, dass die Käufer bei einer solchen Entwicklung auch ganz schnell wieder da sind und sich dann eben bestimmte Nachfragen wieder stärker zeigen. Aber es ist eben auch der Ausdruck einer gewissen Bedeutungsverschiebung, denn der Anteil chinesischer Käufer am globalen Luxusmarkt, der ist von 35% in 2019 auf jetzt 23% gefallen. Und damit sind die USA wieder die wichtigste Kundengruppe. Und auch aus dem Bereich ist ja das eine oder andere zu hören, und zwar nicht im Luxusbereich, sondern wirklich im ganz normalen Einkaufsbereich. Wie teuer sind eigentlich ein paar Cola-Zero-Dosen? Wie teuer sind bestimmte Orangensäfte in den Supermärkten? Da findet ihr bei Instagram mitunter ganz erstaunliche Einkaufsberichte und preisliche Feststellungen, wo ja ihr möglicherweise auch zu dem Ergebnis kommt, dass das Leben in den USA offenbar sehr, sehr teuer ist. Und wenn das eben beim normalen Einkauf schon anfängt, dann kann sich das eben auch grundsätzlich auf den Luxusmarkt irgendwann niederschlagen. Ja, da werden wir dann eben mal abwarten, wie sich das Ganze so zeigt. Also die gesamte Sentiment-Situation von der Nachrichtenfront, die ist im Moment nicht so positiv. Und die Schätzungen bei diesem Unternehmen, was im Moment eine Marktkapitalisierung auf die Börsenwaage bringt von 182 Milliarden Euro, gleichzeitig aber auch noch 10 Milliarden Cash hat, deswegen ist der Enterprise Value bei 172 Milliarden, ist eben so, dass verglichen mit dem, was ich zuletzt im Februar mal kurz dargestellt habe, dass die Umsatzerwartungen sich ein bisschen bei den Schätzungen in der Tat
ermäßigt haben und die Gewinnschätzungen für die Jahre 26 und 27 geringer geworden sind. Neu mit dabei ist eine Gewinnschätzung für 28 und diese drei Gewinnschätzungen sagen für 26, 27 und 2028 46, 53 und 59 Euro voraus als Gewinn. Und auf Basis dieser einigermaßen stabil, leicht schwächer werdenden, aber einigermaßen stabilen Schätzungen und dem starken Kursrückgang könnte man ja jetzt einfach auch trotzdem auf die Idee kommen zu sagen, also auch gerade nach den 15,5 im Vergleich zum Vormonat nochmal, könnte man ja auf die Idee kommen, naja, weil es ist ja die Aktie bestimmt richtig günstig. Dann vergegenwärtigen wir uns das doch nochmal ganz kurz. Wir reden hier von 46,30 Euro, die Aktie im 2026 als Gewinn machen soll. Ich würde ja gemessen daran, was Charlie Munger mal gesagt hat, ein großartiges Geschäft zu einem fairen Preis ist besser als ein faires Geschäft zu einem großartigen Preis, sagen also dieses ganze Thema, it's better to buy a great business at a fair price than a fair business at a great price. Das drückt es aus meiner Sicht dann im Englischen schon besser aus als die Übersetzung, die wir damals gemacht haben, die dieses Great und Fair nicht so in der idealen Form übersetzt. Aber hier ist es eben so, dass eingedenk der Lehre, die ist jetzt nicht so mir innewohnend. Ich will schon ganz gerne auch einen großartigen Preis haben. Aber wenn man mal die Lehre da verfolgt und wenn man sich vergegenwärtigt, wo hat eigentlich dieses Unternehmen in der Vergangenheit auch notiert, dann ist eine Hermes eben in der Tat, sie ist teurer. Sie ist generell teurer als Aktie. Man bezahlt hier mehr. Und dem kann man sich versuchen zu entziehen, aber man kann auch irgendwann mal sagen, okay, akzeptieren wir das vielleicht einfach mal. Die Aktie ist teurer und ein fairer Preis auf Basis dessen, was man hier auch sieht, ist dann vielleicht mal eine 30. 30er KGV, das kommt auch gar nicht so häufig vor, wenn ihr euch mal diese Linie hier anguckt. Denn in den letzten 15 Jahren, die ihr als Videozuschauer hier sehen könnt, war das günstigste Jahresend-KGV von Hermes bei 32. So. Ich sage ehrlicherweise, ich würde mir diese Aktie zu einem 32er KGV nicht kaufen. Ich kann es ja irgendwie verstehen, wenn jemand sagt, ich finde es aber so ein tolles Unternehmen und das ist eben wirklich ein großartiges Unternehmen, würde ich einen Haken dran machen, verstehe ich. Aber es ist trotzdem kein fairer Preis. Der früheste faire Preis wäre für mich ein 30er KGV und dann landen wir eben bei 1.400 Euro. Und das ist von den 1.780, wo die Aktie im Moment steht, eben immer noch ein ganzes Stück entfernt und das hat diese Aktie auch im Tief nicht gesehen. Preiswert, das ist dann so ein Punkt, wo ich normalerweise so mal sagen würde, okay, jetzt kann man ja mal anfangen, sich das Ganze anzugucken. Wäre das Unternehmen aus meiner Sicht bei 25, da würden ja dann halt vergangene KGVs dramatisch unterschreiten, aber trotz allem mal ganz kurz die Einsicht, die verkaufen Taschen, Tücher, Schuhe, Hemden, Krawatten. Alle ohne jeden Zweifel auf einem sehr, sehr hohen qualitativen Niveau und von mir aus auch dem höchsten, das es gibt. Was bei Uhren übrigens nicht der Fall ist, um das mal ganz deutlich zu sagen. Qualitativ sind Hermes-Uhren mal definitiv nicht auf der höchsten qualitativen Stufe und ich halte mich jetzt zurück, weil sonst komme ich hier in eine absolute Pöbelattacke rein. Aber 25er KGV würde eben bedeuten 1.150. Das wäre preiswert für dieses Unternehmen, scheint mir aber auch im Moment ein Preis zu sein, den man realistischerweise nicht bekommt. Und damit bleibt eine Hermes für mich eine Position, die ich wegen der Uhr habe und behalte und auch weiter beobachte und wo ich vielleicht irgendwann in meiner Echtgeldzeit auch mal dazu komme, sie aufzustocken, diese Position. Denn auch wenn Aktien auf hohen Bewertungsniveaus gerne lange Zeit bleiben. Das heißt, in die Zukunft gerichtet nicht, dass es immer der Fall ist. Denn irgendwann werden Investoren sich auch darüber klar werden, dass sie eben nichts anderes verkaufen als eine Ware. Ja, als eine Ware, die jeder verkaufen kann. Aber worum geht es denn an der Börse? Geht es darum, eine Gewinnrendite zu haben, die bei der Hälfte von dem amerikanischer Staatsanleihen liegt? Oder geht es darum, dann auch Geld zu verdienen? Und die einzige Hypothese, die man als Hermes-Aktionär dann haben kann, ist, dass irgendjemand auf die Idee kommt zu sagen, ich kaufe jetzt diese Aktie nicht für ein 30er KGV, sondern für ein 35er KGV. Und derjenige, der bei einem 35er KGV kauft, der muss eben sagen, ich setze darauf, dass jemand zu einem 40er, 45er oder 50er KGV kauft. Und jetzt könnt ihr natürlich sagen, na, ich will ja gar nicht verkaufen. Ja, aber ihr wollt hoffentlich Geld verdienen. Und das gelingt ja nur dadurch, dass es dem Unternehmen weiterhin, so wie in der Vergangenheit auch gelingt, Unternehmensgewinne zu steigern, aber gleichzeitig eben auch diesen Nimbus zu behalten. Und darauf würde ich mich als Investor beigern zu setzen. Und da kommt mir beispielsweise ein Unternehmen wie eine LVMH, die eine Art Gesamtkonzept haben. Und ein Gesamtkonzept, wir kaufen es bei einer Marke ein, Beispiel Rimowa oder Birkenstock. Wir modeln da einiges um. Wir machen exklusivere Läden. Wir erhöhen die Preise drastisch. Wir geben andere Garantieversprechen. Ne? Also bei den Rimowa-Koffern hat man auf einmal eine lebenslange Garantie. Ich habe bei meinem Koffer keine lebenslange Garantie, sondern muss die Lufthansa, die regelmäßig in der Lage ist, diese Koffer zu beschädigen, immer dafür bezahlen lassen, dass sie meinen Koffer beschädigt. Gut, geht auch, aber mein Koffer habe ich damals eben mit einer gewissen Rabattierung einkaufen können. Diese Rabattierungen sind jetzt weg und ich müsste aktuell das Dreifache für den Koffer, den ich habe, ausgeben. Und dafür habe ich dann eben diese lebenslange Garantie, von der ich auch nicht weiß, wie sie denn in der Praxis funktioniert. Aber was ich bisher so wahrgenommen habe, scheint es ganz gut zu laufen. So, LVMH, also ein Unternehmen, was so eine Art Basis-Roadmap hat, wenn sie ein Unternehmen übernommen haben, neu und in das eigene Konglomerat mit eingeschlossen hat. Und auch bei der LVMH ist sehr, sehr gut erkennbar, dass bei einem Kurs von 500 Euro in den letzten 12 Monaten schon das ein oder andere erlebt wurde, wo die Aktie deutlich höher notiert hat, in der Spitze bei 650 Euro, aber eben auch vor ein paar Tagen erst bei 450 und auch vor 9 Monaten im Bereich von 450 Euro notiert hat. LVMH ist ansonsten die Aktie, die auch wie eine MS im Vergleich zum letzten Depot-Update verloren hat, allerdings nur halb so stark, nicht 15,5, sondern 7,4%. Insgesamt bin ich im Echtgeld-TV-Depot mit meiner LVMH-Position, ganz aktuell gucken wir live nach, 18,4% im Minus. Und ihr habt ja euch möglicherweise gemerkt, dass insbesondere Christian und ich zusammen diese Aktie über Jahre hinweg immer wieder hatten, auch bei Kursen oberhalb von 800, insbesondere auch im Bereich von 900 gewarnt haben, diese Aktie zu kaufen. Ich habe dann mal den ersten Kauf getätigt bei 737 Euro. Ich habe dann einen weiteren Kauf getätigt bei 699 Euro. Das war über eine Transaktion in Kombination mit einem Discount-Zertifikat. Und dann habe ich erstmal abgewartet und dann hat sich die Aktie eben nochmal ermäßigt, sodass ich vor einem knappen Jahr, am 24. April 2025, nochmal 2 Aktien gekauft hatte und damit dann meine Positionsgröße zum damaligen und auch aktuellen Zeitpunkt auf knapp 2.000 Euro nach oben gebracht habe. Aber insbesondere durch meine beiden Ersttransaktionen im Moment eben ein Minus hier bei diesen beiden ersten Aktien habe von 450 Euro in etwa. Die letzten beiden Aktien sind ja ungefähr pari bei null, sodass im Grunde auch dieses Minus der ersten beiden natürlich höher ist und ich sozusagen diese Gesamtposition dann im Durchschnitt verbilligt habe, denn mein durchschnittlicher Einkaufskurs bei der LVMH liegt bei 609 Euro. LVMH aktuell an der Börse mit 243 Milliarden Euro bewertet. Das war auch schon mal deutlich mehr. Der NANO war auch schon mal der reichste Mann Europa. Hier haben wir beim Enterprise Value auch den Punkt, dass es hier eine Verschuldung, eine Nettoverschuldung gibt, im Gegensatz zu Hermes. Also diesen bisschen anders aufgestellt, aber keinesfalls ungesund oder sonst was. Und was eben etwas ist, was ich bei meiner LVMA regelmäßig gerne angucke, ist eben diese gesamte Zeitspanne bis rein ins Jahr 2023, wo man kontinuierlich Umsatzsteigerungen hinbekommen hat, wo man dann aber eben auch gemerkt hat, dass auf Basis des Erreichten der Optimismus, der ihnen innewohnt, also auch mit den Übernahmen, Remova, die gab es ein bisschen früher, dann gab es das Thema Birkenstock, dann gab es das Thema Tiffany, die umfangreichste und teuerste Übernahme, die sie getätigt haben, dass da möglicherweise auch mal ein bisschen viele Baustellen waren und auch so ein paar Sachen auch in den Louis Vuitton-Läden. Ich hatte ja von meinen Eindrücken in Singapur und auch in London berichtet, dass der ein oder andere Kladderadatsch eben auf der bei Luxusartikeln nach oben offenen Schwachsinnigkeitsskala ja vielleicht ein bisschen arg überstrapaziert wurde. Und von daher auch dieses Unternehmen mal in den sauren Apfel von Umsatzrückgängen beißen musste, aber sie dabei trotzdem bewiesen haben, dass sie in der Lage sind, auch in so einer Phase, wo es dann vielleicht mal nicht so einfach ist, wo man auch bestimmte Sachen abschreiben muss oder darauf Abschreibungen vornehmen muss, dass man trotzdem in der Lage war, deutlich zweistellige Nettorenditen auf den Umsatz weiterhin zu erwirtschaften. Nicht mehr die knapp 19% aus 21 und die knapp 18% aus 22 und 23, aber eben immer noch gute 13,5%. Und ich bin mir da sehr, sehr sicher, dass LVMH da zu dieser Kontinuität des sehr ruhigen Arbeitens mit den entsprechenden Marken zurückkehren wird und an der einen oder anderen Stelle auch da die Einbrüche, mit denen man aufgrund von irgendwelchen Zollmaßnahmen zu kämpfen hat, dass sich das mittel- bis langfristig wieder ausgleichen wird. Und von daher wir hier eben auch ein Unternehmen haben, was in der Kategorie großartiges Unternehmen und dann eben Suche nach einem fairen, nach einem preiswerten oder vielleicht sogar nach einem billigen Preis mal das ein oder andere Nachforschen wert ist. Und wenn man sich hier mal anguckt, wie eigentlich das Kursgewinnverhältnis in den zurückliegenden 15 Jahren so war, dann kann man hier sehen, naja, also in der Spitze, in der normalen Dekade war es dann mal bei einer 23. Ende 25 gab es dann 29er KGV und wir hatten ja hier auch Phasen bei Echtgeld TV, wo ist KGVs jenseits der 30er Marke dann waren und wo dann eben in diesen Kursbereichen Größe 800, Größe 850 hier auch von unserer Seite deutliche Warnungen gegenüber dem kurzfristigen Kursoptimismus bei dieser Aktie ausgesprochen wurden. Und es ist eben auch da beim Wall Street Journal ein Thema gewesen, dass festgestellt wurde, dass LVMH und andere Luxusaktien im Moment eigentlich einen Kauf darstellen, trotz des Iran-Kriegs. Und dass man sich eben vielleicht genau in so einer Phase auch mal darauf konzentrieren sollte, was man eigentlich auch als Chancen hat und nicht nur zu sehen, was man als Risiken möglicherweise sich auch einkauft. Die UBS hat dazu was veröffentlicht und sieht trotz geopolitischer Risiken, über die wir ja gar nicht weiter diskutieren müssen, attraktive Einstiegsniveaus im Luxussegment und diese negative Stimmung und die gedrückte Bewertung sieht man bei der UBS als Chance. Bisher soll es nach den Beobachtungen von der UBS, und wir hatten ja auch bei dem Gespräch mit Invesco, mit dem Erhard, an den ihr euch erinnert, diese Thematik, dass die dann auch ganz fieselig in die Kreditkartentransaktionen reinschauen und gucken, was passiert da eigentlich gerade? Was passiert da eigentlich gerade auf der Nachfrageseite? Und hier kommt von der UBS eben die Feststellung, dass es bisher keine signifikanten Nachfrageschwächen gibt, insbesondere auch nicht in Asien, also dem zuwiderlaufend, was vorher bei einer MS thematisiert wurde. Und dass schon moderate Überraschungen beispielsweise zum ersten Quartal eine starke Kursreaktion auslösen können. So, ich bin gemessen an meiner Positionierung bei Echtgeld TV mit meinen 2000 Euro okay positioniert. Damit fühle ich mich grundsätzlich wohl. Und jetzt können wir mal gucken, ist jetzt möglicherweise auch ein Kurs bei diesen 500 Euro, wo ich auch nochmal in die Situation komme, vielleicht nochmal eine Schippe draufzulegen. Klammer auf. Aber ich habe ja gar kein Geld. Ja, also meine Liquidität ist ja, wie ihr wisst, für Gesundheitsaktien vorgesehen. Und da muss ich eben auch noch ein bisschen jetzt rumsortieren, dass es dass es zum Jahresende alles so passt. Also von daher muss ich dann eben, wenn ich etwas kaufen will, wie letzte Woche eine Microsoft, etwas anderes auch verkaufen, wie eine Alphabet, um das eben to make ends meet sozusagen. Also dass ich dann eben meine Ausgaben für Aktien mit meinen Einnahmen aus Aktienverkäufen eben auch vernünftig drin. Und jetzt gucke ich eben einfach mal, wie verhält sich denn das Ganze? Also zurück zu dieser Übersicht. 23er KGV, damit starten wir. Das niedrigste KGV, was sich hier mal in der Vergangenheit gezeigt hat, war ein 18,7er Jahresend-KGV für die LVMH-Aktie. Und in der Spitze, ja, auch da ein Jahresend-KGV von 51, da aber sicherlich dadurch getrieben, dass bestimmte Aussichten, das sieht man ja dann auch im Folgejahr 2021, ist das KGV dann eben schon zurückgegangen auf 31. Also hier hat sich im Jahr 2020 der Optimismus für 21 und 22 dann eben schon im Kurs ausgedrückt, der dann ja auch durch ein stark zurückgehendes KGV und auch mitunter zurückgehende Kurse bestätigt wurde. So, und jetzt sind wir eben in der Situation, die Aktie notiert bei 500 und die Gewinnschätzungen, die ich euch hier nicht vorenthalten will, die sehen eben so aus, dass fürs Jahr 26 knapp 23 Euro erwartet werden, fürs Jahr 27 dann 26 und fürs Jahr 28 29. Also jetzt ist es zumindest mal wieder so, nach Gewinnrückgängen, der Gewinn pro Aktie in 23 lag bei 31 Euro. Jetzt sieht es also zumindest mal so aus, dass auf Basis der Analysten die Gewinnerwartung für 28 bei 29 liegt, damit aber immer noch 6% unterhalb des in 23 bereits schon mal realisierten Gewinn pro Aktie. Also von daher, da geht möglicherweise auch bei der Analystenschaft noch das ein oder andere, was der UBS-Analyst ja beispielsweise mit Q1-Überraschungen angesprochen hat. Aber das sind die aktuellen Erwartungen. Über die lohnt es sich da mal nachzudenken. Allerdings natürlich nicht so weit in die Zukunft. Ich gehe hier auf 26er KGV und sage mal, ein okayer Preis für diese Aktie, also ein großartiges Unternehmen zu einem fairen Preis. Und ein faires KGV ist aus meiner Sicht ein 23er KGV. Ja, da wieder zurückgehend auf diese Übersicht, ein 23er KGV ist so das, was die Aktie eigentlich dann so, wo sie sich in der Regel so einpendelt, wenn man an den Luxussektor glaubt, dann würde ich persönlich auch immer zuerst in eine LVMH-Aktie investieren, um ein breites Luxus-Exposure zu haben und eine Hermes eben dann dazu nehmen, wenn ich eine zweite Position haben will und wenn sie eben mal entsprechend preiswert ist. Wenn ihr mit einer sauberen Argumentation die eine oder andere schöne Luxusaktie habt, packt sie doch mal mit Namen, aktuellen KGVs und ein paar Begründungen, warum die Aktie aus eurer Sicht jetzt ein Kauf ist, in den Kommentar mit rein. Hilft den anderen auch weiter, ist für mich eine Inspiration. Aber ein 23er KGV auf Basis der 26er Gewinnschätze von 23 Euro bedeutet eben einen Kurs von 529 und da notiert die Aktie im Moment drunter. Ich bin ja dann immer ganz gerne auf der Suche nach einer preiswerten Aktie. Ich würde dann also sagen, preiswert ist die Aktie dann, wenn sie bei 20, beim 20er KGV notiert. Und das würde bedeuten, dass man dann die Aktie für 460 Euro kauft. So, und 460 interessanterweise war ein Kurs, den die Aktie in diesem Jahr in der Tat am 27.03. beispielsweise schon mal erreicht hat. Wir können uns das mal ein bisschen enger hier angucken. Und da seht ihr eben, dass die Aktie ein paar Tage, fairerweise hier in diesem Chart von Scalable nur an einem Tag darunter notierte, aber sie notierte drunter. Also mit einer Limit Order würdet ihr damit eben auch zum Zuge kommen. Wenn ihr das wollt, ich will es noch abschließen, weil wir haben jetzt einmal Okay-Preis, wir haben jetzt also einen fairen Preis, wir haben einen preiswerten Preis genannt. Und also wenn er sagt, ich würde die LVH eigentlich ganz gerne billig kaufen, dann müsst ihr eben noch mal ein bisschen hartgieriger sein. Und das würde dann bedeuten, dass ihr auch das günstigste KGV, was jetzt in der Übersicht enthalten war, was mit diesen 18, noch was beziffert war. Ich habe einmal mal gesagt, wenn ich ein 23er KGV als fair habe, ein 20er KGV als preiswert, dann ist ein 17er KGV billig in der Vergangenheit zu einem Jahresende. in den letzten 15 Jahren auch nie erreicht. Und 17er KGV wäre dann halt 390. Günstiger wird es bei gleichbleibenden Schätzungen aus meiner Sicht kaum werden. Es sei denn, wir sehen eine Implosion von der Bereitschaft, am Aktienmarkt investiert zu sein, wodurch dann eben die gesamten Multiples runtergehen würden. Dem Risiko sind wir alle ausgesetzt als Aktieninvestoren. Aber dann würdet ihr eben dieses Unternehmen vielleicht auch mal dafür bekommen. Das wäre aus meiner Sicht billig. Und dazwischen könnt ihr ja selber interpolieren und immer dann eben auch um 23 Euro der Gewinnschätzung für 2026 nach oben oder nach unten gehen. Abschließend ist bei Louis Vuitton Moët Hennessy nur noch hinzuzufügen, dass die Familie Arnault sich jetzt die klare prozentuale Mehrheit gesichert hat. Was meine ich mit klar? Sie halten jetzt mehr als 50% der Aktien. Vorher hatten sie etwas weniger als 50%, konnten damit aber trotzdem auf der AV schon bestimmen. Jetzt machen sie auch sehr, sehr klar, dass ihnen die wirkliche Mehrheit auch gehört. Und damit muss euch eben auch klar sein, dass ihr dann immer zusammen mit der Familie Arnault investiert seid und euch auch deswegen ihrer Meinung, wie immer die Mehrheit auf einer Hauptversammlung haben wird, beugen müsst. Und jetzt formulieren wir es mal so, in der Vergangenheit war das nicht das Schlechteste, gemeinsam mit der Familie Arnault investiert zu sein. Aber das ist zumindest etwas, was klar sein muss, wenn man ein LVMH-Investment tätigt, wo ich aus aktueller Sicht sage, unter Fairness-Gesichtspunkten ist es auf jeden Fall ein fairer Preis, den man hier, oder mehr als ein fairer Preis, den man hier bekommt. Und wenn man eben preiswert investieren will, dann muss man das Limit noch mal ein bisschen anders aufsetzen. Aber wenn man noch gar nichts hat und in den Luxussektor rein will, ich glaube, dann würde ich schon das erste Mal zuschlagen.
Zeit für eine kurze Werbeunterbrechung. Habt ihr mitbekommen, oder? Unser Depotpartner Scalable Capital verfügt jetzt über eine Vollbanklizenz. Interessiert euch nicht? Doch, interessiert euch. Denn das bedeutet bessere Konditionen. Auf euer Guthaben gibt's automatisch und ab dem ersten Euro 2% Zinsen pro Jahr. Im Free Broker gibt's die 2% für bis zu 100.000 Euro Cash. Im Prime Plus gibt es keine Grenzen. Der Clou, gerade bei Guthaben jenseits der 100.000 Euro, das Geld liegt bei Scalable, Partnerbanken und Geldmarktfonds mit jeweiliger Einlagensicherung. Wenn ihr also noch Liquidität parkt, schaut euch das mal an und zahlt ein. In meinem Echtgeld-TV-Depot gab es im letzten Quartal immerhin 238,28 € Zinsen. Lohnt sich also. Weiter geht's mit Echtgeld-TV.
Und jetzt komme ich zu einem Unternehmen, in dem ich schon eine ganze Weile investiert bin, das ich auch als Kunde sehr, sehr gerne benutze und wo es euch wahrscheinlich ganz ähnlich geht. Also wenn ihr ein Hotel bucht, deswegen ist sie eben als Internet-Bausteinaktie im Immobilienaktiendepot enthalten, dass man an Booking nicht so richtig vorbeikommt. Da gibt es diverse Angebote. Das bekannteste für uns alle ist sicherlich Booking.com, wo ich zum Beispiel meine letzte Asienreise komplett drüber gebucht habe, weil wir festgestellt haben, dass ich da auch günstigere Preise bekomme als der Kumpel, mit dem ich zusammen unterwegs war. Und wir dann gesagt haben, okay, dann machen wir es alles über eine Plattform. Jetzt an der Stelle, es hat auch alles gut geklappt. Was bei Booking seit Neuerem einen absoluten Buchungspain, den es leider Gottes gibt, erleichtert, ist die Buchung von Flügen. Ich habe diverse Flüge innereuropäisch schon über Booking gebucht, weil es eben, ja, hassle-free wäre übertrieben, aber es ist zumindest aufwandsärmer und ärgerärmer, als es bei den Fluggesellschaften ist, die mitunter aus meiner Sicht ja ihr Möglichstes tun, um die Kunden, denen sie Plätze, Tickets und Erlebnisse auch verkaufen wollen, zu verärgern. Booking macht das Ganze da auch einfacher und ist eine Firma, die mir deswegen auch gefallen ist, weil sie in den letzten Wochen 10,6% zugelegt hat. Da habe ich gesagt, was habe ich denn da verpasst? Und als ich mich Anfang der Woche damit beschäftigt habe, habe ich auch immer gedacht, wieso steht denn die auf einmal nicht mehr bei 4.000 noch was Euro und auf einmal nur bei 150, weil ich bei der Quartalsmitteilung nicht das beachtet hatte oder nicht mitbekommen habe, dass die Aktien Aktiensplit macht. Also, wenn ihr euch diese Woche irgendwie mal erschrocken habt, dass da ein 96-prozentiges Kursminus stand, dann lag das nur daran, dass die Aktien ver-25-facht wurden. Das hat hier bei Scalable eben auch sehr, sehr schnell geklappt. Diese Einbuchung hat dann entsprechend am 7. April stattgefunden. 2 Aktien von mir sind rausgegangen, 50 Aktien sind dazugekommen. Schöne Sache. Kauft habe ich diese Position damals auf Basis einer Ausrichtung, die bei dem Depotübertrag dann stattgefunden hat. Also so groß war die Aktienposition dann damals. Es war ja dann so, als ich diese Internetposition dann aufgebaut habe, dass ich irgendwelche Größen festgelegt habe. Und im Grunde genommen ist es im Moment so, dass eine Aktie ungefähr 5% vom Gesamtportfoliowert halten soll. Das Immobilienaktiendepot liegt im Moment so bei einer Größenordnung von roundabout 115.000 Euro. Und wenn ich davon 5% habe, dann wäre eben eine solche Aktie bei 5.750 bewertet. Hier ist es so, dass in der Vergangenheit und seit Aufnahme der Booking-Aktie, die offensichtlich ein bisschen besser gelaufen ist, jetzt eben eine Positionsgröße hat von 7.800 Euro und damit gemessen an der Kerngewichtung schon mal eine 35% die Übergewichtung hat. Und mich hat als erstes interessiert, was ist denn da eigentlich passiert? Und da ist dann etwas geschehen, was ich bei einem Unternehmen, was einen Unternehmenswert von 147 Milliarden US-Dollar und eine Marktkapitalisierung von 145 Milliarden US-Dollar hat, so nicht erweitert habe. Ich gehe sehr, sehr gerne, insbesondere bei amerikanischen Unternehmen, bei Wall Street Journal rein und gucke danach, was dann eigentlich so bei Booking in diesem Fall passiert war. Also muss ich die Booking Holdings anklicken und gucke mir dann an, so, wie sieht's denn da aus? Die ganzen Bewertungsgeschichten, die ignoriere ich weitgehend, weil sie mich auf dieser Seite nicht so wirklich interessieren. Und hab dann immer vorausgewählt vom Wall Street Journal diese Wahl Significant News Only. Und denk mir, aha, die letzte Significant News zur Booking Holding Aktie ist also vom 2.8.2024. Spannend. 145 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. So, dann mache ich mal diesen Haken da weg und denke mir, naja, wird ja jetzt irgendwas Interessantes kommen? Und sehe dann als letztes so, 24.03.26, this airline adds premium seats, shares lag, but these travel stocks defy slump. Als nächstes, 5.03. Iran War isn't hitting all travel stocks. Expedia gets an AI boost. Wo ich auch sage so, ja, aber hier wird doch wohl irgendwie was zum Marktführer mal so exklusiv stehen. Nicht so richtig. Und unter der Maßgabe habe ich mir dann gedacht, naja, aber das Unternehmen wird ja dann irgendwas wenigstens bekannt geben und bin dann mal auf die Website vom Unternehmen gegangen und habe mir mal das letzte Reporting angeschaut und musste auch sagen, finde ich ganz gut aufgemacht. Also zunächst mal, es ist relativ übersichtlich strukturiert. Man bekommt sofort ein paar Informationen, die schon mal ganz schön sind. Also Room Nights wachsen um 9% verglichen mit 2024. Die grundsätzlichen Umsätze sind um 16% zu 24 gestiegen. Der Umsatz ist um 16% gestiegen. Also da haben sie auf der Erlösebene für sich selber eben nicht optimieren können. Finde ich auch ganz in Ordnung, weil man muss ja auch immer sehen, die Gross Booking sind ja die Umsätze, wo sie den großen Teil die Hotels weiterleiten. Und dass die Hotels Buchungen bekommen, ist eben wichtig. Und dass die Geld bekommen, ist eben auch wichtig. Und von daher haben sie da im letzten Jahr die Schraube, die in den Jahren davor, ich kenne so ein paar ehemalige und auch aktuelle Hoteliers, schon angezogen haben, nicht mehr angezogen. Also von daher, das sieht da erstmal ganz gut aus. Ist ja auch ein ordentliches Wachstum auf dem Level, wo dieses Unternehmen ist. Im letzten Jahr hat Booking eben knapp 27 Milliarden Umsatz gemacht. Dann kommen auch nochmal die 2025er Highlights. Unten drunter sind auch nochmal so ein paar interessante Informationen, dass man nämlich im Fiscal Year 2025 1,235 Milliarden Room Nights vermittelt hat. Dabei Gross Bookings, also Gesamtumsätze von 186 Milliarden über die Maschinen von Booking hat laufen lassen, wo dann eben über den Share 26,9 Milliarden bei Booking hängen geblieben sind. Das entspricht einer Take-Rate von ungefähr 14,5% und die wird voraussichtlich mal irgendwie vielleicht noch ein bisschen so in die Richtung von 15% gehen. Und dann hoffe ich persönlich, dass weitere Umsatzsteigerungen vor allen Dingen darüber geschehen, dass es das Booking gelingt, noch mehr Hotelnächte zu verkaufen und ansonsten weiterhin 85% der Einnahmen dann auch bei den Hoteliers ankommen, weil die müssen uns das Ganze ja bereitstellen. Das bringt ja nicht nur zu buchen. So, dann kommen nochmal so ein bisschen Additional Highlights. Da könnt ihr euch ja auf der Website von Booking selber mal, also auf der IR-Seite von Booking.com selber mal umgucken. Aber es wird auch klargestellt, welche aktiven Leistungen man eben für die Aktionäre erbringt. Also zum ersten Mal eine Quartalsdividende einzuführen, ein Aktienrückkaufprogramm einzuführen, wo man ja mal ein bisschen genau hingucken muss, was machen die da eigentlich mit unserem, als Aktionäre, unserem Geld und eben auch den Aktiensplit angekündigt haben, von dem ich dann eben am Dienstag auf einmal so ein bisschen überrascht wurde, als auch ein paar Fragen gab, die dann reingekommen sind. So. Und was mir auch eben sehr gut gefallen hat, war Bookings Holdings Guidance for the first quarter and full year of 2026 as follows. So, und da kommt dann eben, wie sehen Sie eigentlich das Wachstum bei den Room Nights? Da sehen Sie so im ersten Quartal 5-7%. Bei den Gross Bookings, da sehen Sie weiterhin ein Wachstum von 14-16% und sehen auch fürs Gesamtjahr im Low Double Digit Bereich. Also mindestens 10, aber ich lese es eigentlich eher so 12, 13, auch da 14% Wachstum über das Jahr. Also das bleibt ein starkes Unternehmen. Diese Erwartungshaltung, lustigerweise, die drückt sich zumindest bis zum Jahr 2028 nicht in den Analystenschätzungen aus. Die Analystenschätzungen bis 2028, habe ich die hier vorliegen, die gehen davon aus, dass das Umsatzwachstum bei etwa 10% liegt. Fünfjahreswachstum ist bei 10,5%, Dreijahreswachstum bis 2028 soll bei 9,3% liegen. Also hier eine niedrige Erwartungshaltung im Moment, was wiederum bedeutet Luft für Verbesserungen auf Basis der Analystenschaft. Denn Booking stellt hier Low Double Digit in Aussicht. Analysten erwarten High-Single-Digit-Steigerungen. Also von daher, wenn das Unternehmen die Erwartungshaltung erfüllt, die durch die kriegerischen Auseinandersetzungen eben im Moment eingetrübt sind, dann kann das Ganze deutlich besser werden. So, also von daher, das ist auch mal eine Werbung für eine wirklich sehr, sehr gut gemachte, aus meiner Sicht sehr übersichtlich gemachte Information an uns, an Aktionäre, an Investierte und auch an Nicht-Investierte, die sich aus meiner Sicht lohnt anzuschauen und geht dann noch 15 Seiten weiter. Damit will ich mich jetzt aber nicht weiter aufhalten, sondern ich will auf etwas kommen, was ihr letzte Woche schon mal von mir gehört habt und was ihr diese Woche für mich überraschend zum zweiten Mal hört. Dass wir hier nämlich eine Aktie haben, die nicht nur preiswert, sondern eben auch in dem Bereich billig notiert. Und auf dieses vorweggenommene Urteil komme ich dadurch, dass ich mir eben angucke, wie ist eigentlich das PE-Ratio in der Vergangenheit gewesen, als es für das Unternehmen aufgrund der niedrigeren Höhe bereits erreichter Umsätze leichter war, stark zu wachsen, was mit immer weiter zunehmenden Umsätzen natürlich dann zunehmend schwierig wird. Und wenn ein Markt gut erschlossen ist, dann wird es halt schwieriger zu wachsen. Booking gelingt es im Low-Double-Digit-Bereich, laut eigener Aussage, laut eigener Prognose eben weiter. Und daher verwundert es nicht, dass in der Vergangenheit insbesondere auch KGVs deutlich jenseits der 20 anzutreffen waren. Und naja, so ein paar Stilblüten wie im Jahr 2020, wo Umsätze natürlich zusammengebrochen sind, aber trotz allem eben zumindest einigermaßen das Geld im Unternehmen auch geblieben ist und der Free Cash Flow pro Aktie gerade mal auf minus 20 Cent gefallen ist, was, wenn man sich mal vergegenwärtigt, welche Gesamtsituation wir alle in dem Jahr zu durchleben hatten, was insbesondere Reiseanbieter dazu durchleben hatten, schon merkwürdig aussieht. Also von daher hier eben die Situation, dass man sagen kann, naja, man hat im Bereich von einem mittleren 20er KGV wahrscheinlich so ein Level, wo man sagt, es ist okay. Bezogen auf die 26er Ergebnisse würde es einem 25er KGV entsprechen. Naja, aber ein 25er KGV auf die $10,68, die im Moment erwartet werden für die Aktie, das würde dann eben einem Preis entsprechen von $267. Die Aktie notiert im Moment bei $183. Weniger als 267. Also, machen wir anders. 25er KGV ist vielleicht ein bisschen drüber. Sagen wir, wir wollen ein preiswertes KGV haben. 21er KGV. Würde einem Kursniveau von 225 entsprechen. So, und dann geht man eben auch mal hin und sagt, okay, jetzt müssen wir irgendwie offenbar härtere Ansätze fahren. Also, was ist denn in dieser Zeile das niedrigste KGV, was man entdecken kann? Und da ist es zum Jahresende 2018 so gewesen, dass da das Kursgewinnverhältnis bei 18,6 war. Und um zu sagen, diese Aktie ist billig, sage ich, dieses KGV von 18,6 möchte ich dann unterbieten und sage, billig ist die Aktie aus meiner Sicht bei einem 18er KGV, dann wäre sie bei $192. Aktuell nochmal Kurs $183 ist ein KGV von 17,1. Wenn ich in diese Aktie nicht schon investiert wäre und wenn sie zusätzlich nicht auch noch schon übergewichtet wäre im Depot, dann würde ich da im Moment kaufen. Aus meiner Sicht ist die Booking.com-Aktie auf diesem Kursniveau, auf diesem Multiplier, ein klarer Kauf. Und ich bin total gespannt, was ihr dazu sagt, wie eure Meinung dazu ist, was die Gegenargumente auch sind. Die Risiken, die man hat, ist natürlich, dass der größte Feldherr aller Zeiten wieder auf die Idee kommt, in irgendeinem anderen Land Bomben zu schmeißen. Was erfahrungsgemäß die Lust zu reisen, und ich habe für dieses Jahr noch eine Buchung in Dubai ausstehend, die möglicherweise dadurch getrübt wird, dass in der unmittelbaren Nachbarschaft immer noch Bomben durch die Gegend fliegen oder mitunter ja auch in Dubai Bomben runtergekommen sind. Also vor dem Hintergrund, dieses Risiko hat man natürlich, aber wenn man sagt, so mittelfristig kommt das dann wahrscheinlich schon wieder in Richtung, das wird sich alles normalisieren, denn auch der größte Feldherr aller Zeiten hat ja sein Interesse daran, dass seine Bevölkerung reisen kann. Am liebsten wahrscheinlich zur Zwischenwahl. Da sollen am besten alle verreist sein, damit sie nicht zur Wahl gehen. Aber auch das ist ein anderes Thema. Die Booking.com-Aktie ist aus meiner Sicht im Moment wirklich billig. Und das heißt natürlich nicht, dass sie durch irgendwelche externen Ereignisse nicht noch günstiger werden kann. Aber wenn ihr euch diese Aktie in den vergangenen Jahren immer mal angeguckt habt und auch ein bisschen den Eindruck hatte, oh, die ist ein bisschen teuer. Also wenn sie euch jetzt noch zu teuer ist, dann freue ich mich wirklich darüber in den Kommentaren auf die Erklärung, warum sie euch im Moment zu teuer ist. Ich, wie gesagt, betrachte sie im Moment eigentlich als glasklaren Kauf, bin aber selber schon investiert, durch die Kurssteigerungen in der Vergangenheit eben auch leicht überinvestiert und von daher kaufe ich da im Moment nicht nach, aber also so ein bisschen kribbelt schon und vielleicht ist es bei mir dann im privaten Depot eben dann auch nochmal eine Erwägung, die Aktie zu diesem aktuell 17,1er KGV einfach mal mit dazu zu packen. Und damit bin ich jetzt fast durch, aber eben nur fast. Ich kann euch aber sagen, zum Thema billig, kommt heute nichts mehr. Damit bin ich jetzt wirklich durch. Aber jetzt komme ich zum Top-Performer des vergangenen Monats oder der vergangenen 5-6 Wochen, wie es jetzt waren, seit dem 27.02., seit der letzten Aufzeichnung eines mindestens einen Monat zurückliegenden Depot-Updates. 27,1% hat die Intel-Aktie zugelegt. Und da ist natürlich der heutige Tag, muss man auch fairerweise dazu sagen, ein ja, für die Aufzeichnung, für die Feststellung dessen, was da so passiert ist, ein ganz günstiger. Denn heute ist dann eben ein Tag, wo ihr, wenn ihr als Videozuschauer dabei seid, eben schon im Chart seht, dass da offensichtlich etwas passiert ist, was die Aktie nochmal zu einem Ausbruch nach oben gebracht hat, wo dann also das alte Kurs, der alte Kursdeckel, der so bei $50 anzusehen war, der wurde zwar Anfang Januar einmal kurz überschritten, aber da hat sich die Aktie ganz offensichtlich selber erschrocken, was da auf einmal los war und ist dann wieder darunter gefallen. Aber jetzt ist es schon relativ brachial, dieser Ausbruch. Und dieser Ausbruch über den Kursdeckel bei 50 und dann eben auch bei 55 US-Dollar fällt zusammen mit der Bekanntgabe, dass Intel und Elon Musk mit den Unternehmen Tesla, SpaceX und XAI eine Zusammenarbeit bekannt gegeben haben, wo es um einen Chip-Deal im TeraFab-Projekt geht, wo man hochleistungsfähige Chips für KI und Robotik entwickeln will. Das ist ja der Markt, dem Tesla sich verschrieben hat und weswegen auch das Wall Street Journal dann schreibt, why the turnaround is gaining steam. Warum also der Turnaround jetzt langsam nochmal zusätzlichen Rückenwind bekommt. Und hier wird eben darauf verwiesen, dass man nochmal eine massive Skalierung der Rechenleistung bis zu 1 Terawatt jährlich erreichen will und dass Investitionen nochmal im zweistelligen Milliardenbereich, wobei heute zweistelliger Milliardenbereich Investitionen, wenn man sich überlegt, was im KI-Bereich sonst so investiert wird, da ist zweistelliger Milliardenbereich ja fast schon Peanuts. Was Intel hier mit reinbringt, ist Fertigungs-Know-how für modernste 2-Nanometer-Chips und für Intel ist es dann auch ein strategischer Hebel, in diesen Infrastrukturmarkt für künstliche Intelligenz reinzukommen. So, Aktie reagiert positiv und wie gesagt, im gesamten Verlauf ist das Ganze eben sehr, sehr freundlich zu sehen. Und ja, das sieht jetzt eben das Gesamtbild bei der Aktie, sieht natürlich jetzt wirklich kurstechnisch wunderbar aus. Denn auch wenn man hier mal ein bisschen länger zurückgeht, dann ist es eben so, dass die Aktie zwar noch nicht auf Allzeithoch notiert, aber zumindest diese Differenz dazu einigermaßen ordentlich abgebaut hat. Was man hierbei gerne vergisst, ist ja, dass das All-Time-High von einer Intel-Aktie in einem weit zurückliegenden Jahr, ja, also da waren einige von euch noch gar nicht geboren, dann offenbar einzutragen ist, nämlich im Jahr 2000. Im Jahr 2000 nämlich, da notierte die Aktie an einem Tag mal, nämlich am 1.9.2000 bei einem Kurs von knapp 74 Dollar. Mit 74 Dollar ging sie damals aus dem Handel. Und jetzt sieht das Ganze eben anders aus. Jetzt ist es eben so, dass diese Aktie am Ende der Betrachtung, die wir jetzt gerade haben, bei 58,40 Dollar notiert. Also eine beeindruckende Entwicklung, vor allen Dingen auch in den letzten Monaten. Und diese Entwicklung spielt sich dann eben auch im Echtgeld-TV-Depot ab. Denn da liege ich jetzt mit meiner Intel-Position, die ich in zwei Transaktionen aufgebaut habe, knapp 10% im Plus. Also meine durchschnittlichen Einkaufskosten liegen bei 24. Und im Moment ist diese Position eben nicht mehr 2040 Euro, für die ich eingekauft habe, sondern 4260 Euro. Und da sei dann eben nochmal daran erinnert, dass mein erster Kauf schon eine ganze Weile zurückliegt. Der fand im Jahr 2020 statt. Und im Jahr 2020, ich kriege das auch gar nicht mehr so richtig inerklärt, hatte die Aktie einen relativ starken Drop hinter sich. Ich habe irgendwie am 1.9. gekauft, also zu einem Kursniveau, wo ich offensichtlich davon ausgegangen bin, dass sich das ganze Bild irgendwie wieder bessern würde. Hat es dann auch getan. Die Aktie ist dann gestiegen auf ein Kursniveau von etwa in der Spitze 68. Hat sich dann aber dazu entschieden, also nicht so sehr die Aktie, sondern die Geschäftsentwicklung war dann eben so, dass diese Aktie zunächst mal bis zum Oktober 22 auf ein Kursniveau zurückgegangen ist von etwa 25 US-Dollar und dann in der Folgezeit eben nochmal weitergefallen ist. So. Und in der Zeit habe ich ehrlicherweise nicht daran gedacht, die Intel nachzukaufen. Aber ich hatte ja im Oktober 2024 Markus Koch zu Gast. Und ich habe euch jetzt hier mal den Wochenchart hier angezeigt aus dieser Periode. Und Markus hatte damals gesagt, ja, das ist mit Intel ja alles ein bisschen merkwürdig aus. Aber wenn dann irgendwie mal nochmal an das Zug reinkommt, dann wird sich auch die USA es nicht nehmen lassen, diesen Pionier und diesem Initiator des Silicon Valley auch mit dem Überleben zu sichern. Und dann kann der Kurs vielleicht auch nochmal in irgendwelche Tiefen fallen. Und ich habe dann in der Sendung mit Markus ein bisschen darüber philosophiert, was denn jetzt ein angemessenes Limit wäre. Und hatte von Markus dann einfach mal erbeten, mir ein Abstauberlimit mit auf den Weg zu geben. Und nachdem ich im Juli 2020 meine ersten 25 Intel-Aktien zu 40,54 Euro gekauft habe, habe ich die nächsten 60 Aktien, die ich dazu gekauft habe, dann eben viele Dividenden später erst erworben. Und ausgeführt wurde diese Order lustigerweise erst im April 2025. Also ein halbes Jahr, nachdem ich die Sendung mit Markus aufgezeichnet hatte, wurde ich in der Tat zu dem von mir angegebenen Kurs mit einem Limitpreis, den ich angegeben hatte, ein Kauflimit zu 17,50, damals an Getex zu 17,10 Euro und 4.000stel Euro ausgeführt. Also hier auch nochmal deutlich, man, das hat wirklich lange gedauert und es war wirklich so ein Abgreiferlimit, was es nicht so besonders oft gab. Der absolute Tiefkurs dieser Aktie war bei 17 Dollar, das sind hier die Dollarnotierungen, bei 17,66 Dollar. Aber also, da fühle ich mich jetzt ehrlicherweise schon mal ganz wohl mit, da für diese 17,50 Euro dann zum Zuge gekommen zu sein. Wie gesagt, als ganz bewusstes Abstauberlimit erstmal so platziert. Und das war aus so einer Order, wo ich gesagt habe, boah, ey, also so richtig wohl habe ich mich damals nicht damit gefühlt, weil es ja schon dann auch die Situation, dass es nicht so war, dass es für Intel damals besonders positiv aussah, auch wenn natürlich die Zukunftserwartungen richtig toll waren. Ne? Also damals haben die Analysten für das Jahr 26 1,74 Dollar Gewinn pro Aktie erwartet, für 2025 1,12 Dollar. Und man hatte schon gesagt, naja, also in 24 wird es nicht so doll sein. Es werden wohl nur 26 Cent werden. 26 Cent in 24, 1,12 Dollar in 25, 1,74 Dollar in 26. Das waren die Prognosen im Oktober 24, als ich die Sendung mit Markus aufgenommen habe. Heute sind wir ja ein gutes Stück weiter und wissen, dass es im Jahr 24 anstatt 26 Cent Gewinn 13 Cent Verlust waren, also 150% schlechter, als die Analysten erwartet hatten. 150% schlechter wurde es nicht nochmal. Es wurde aber absolut auch nochmal eine ganze Menge mehr. 70 Cent weniger, nämlich statt 1,12 Dollar nur 42 Cent wurden es im Jahr 25. Und die Erwartung für das Jahr 26, in dem wir uns ja jetzt befinden, ist nicht mehr 1,74 Dollar, sondern 49 Cent. So, und auch fürs Jahr 27 sind die 1,74 als Schätzung noch nicht wieder erreicht und heute, am 8.4., auch nicht für das Jahr 2028. Da ist die Schätzung bei 1,44. So, und jetzt finde ich natürlich super, dass diese Aktie jetzt mit einer Gewinnerwartung für 2028 1,44 bei einem Kurs von 58 Dollar notiert. Und ich finde natürlich auch das Sentiment super. Und ich finde natürlich auch schön, dass es da irgendwie eine Zusammenarbeit mit Elon Musk geben soll. Bei Zukunftsprognosen mit Elon Musk was zu machen, ist ja nochmal einem ganz besonderen Risiko unterlegen. Also ob diese Gewinnerwartungen, die sich aus diesem Projekt jetzt vielleicht auch nochmal gesondert ergeben, dann zu dem von Elon Musk und mit Elon Musk verabschiedeten Zeitpunkt dann kommen werden. Da würde ich eher eine Wette darauf abschließen, dass es auf keinen Fall so passieren wird. Klar hilft es der Aktie im Moment, alles gut. Aber es ist auf der anderen Seite eben auch ein schöner Moment zu sagen, da nehmen wir mal ein bisschen was raus. Und das Erste, was ich hier mache, ist jetzt bei einem Kurs von über 50 Euro mal zu sagen, also die ersten 25 Aktien, die ich gekauft habe, die habe ich jetzt da bin ich jetzt 25% vorne. Da kann ich dann eben auch mal sagen, okay, diese 25 Stück, die ich zuerst gekauft habe, für die ich 1.000 Euro bezahlt habe, die schmeiße ich jetzt einfach mal direkt raus. So, und dann bin ich jetzt bei der Position, die ich mit Markus zusammen hatte, denn wir müssen mal eins sagen. Also 1,44 ist die Gewinnschätzung für das Jahr 2028 in einem Umfeld, der für diese Form der Aktien ja ohnehin nicht so total schlecht ist. 1,44. Gucken wir uns mal ganz kurz die Intel-Aktie an, nachdem ich die ersten 25 Aktien verkauft habe. Und beim KGV von Intel sieht es eben so aus, dass einstellige KGVs da schon mal vorkommen. 2012 9,21, 2020, 2021 9,77 und 9,72. Also ja, das ist dann die Kategorie billig, aber das kommt eben vor. Und gleichzeitig sieht man eben auch, dass diese Chip-produzierenden Unternehmen oder dieses Chip-produzierende Unternehmen in der Vergangenheit selten ein KGV hatte, wo ich jetzt mal gesagt habe, okay, und zwar unter Schmerzen. Okay, also von mir aus ein 2028er KGV mit dem Faktor 20. Mal 1,44 sind 28,80, runden wir auf 30 auf. Die Aktie notiert bei 60. Ein preiswertes KGV würde bedeuten KGV 15. 22,50. Ein billiges KGV würde bedeuten 10 und 14 beim Kurs. Die Aktie notiert bei 60. Und was jetzt passiert ist, seht ihr dann hier. Ich habe jetzt ja von den 85 Aktien 25 Aktien verkauft. Und jetzt seht ihr mal live, wie dieses FIFO, First In, First Out, funktioniert. Ich hatte die erste Transaktion mit meinen Intel-Aktien 25 Stück gekauft. Die habe ich hier auch verkauft. Also für die 1.000 investiert, 1.253 Euro vereinnahmt. Dann hatte ich aber am 7. April 2025 durch die Ausführung nochmal 1.000 Euro investiert. Präzise 1.000 Euro, 6.026 Euro und 24. Da ich ja jetzt die ersten verkauft habe, sind genau diese 1.026,24 jetzt auch der Betrag, der noch für den Kauf übrig bleibt. Und nur diese 60 Aktien sind auch die, die zugrunde gelegt werden. Also genau diese 17,104 Euro, diese 4.000stel Euro da. Jetzt ist also der Gewinn nicht mehr bei 100% der früheren Gesamtposition, sondern jetzt ist er bei knapp 200%. So, und bei einer Verdreifachung mache ich es ja ganz gerne so, dass ich ein Drittel dieser Position nochmal verkaufe, um zu sagen, naja, dann habe ich meinen Einsatz jetzt wirklich nochmal aktiv rausgenommen und habe noch zwei Drittel meines eigentlichen Einsatzes durch die Verdreifachung eben drin. Das ist etwas, was ich jetzt quasi mache. Also jetzt verkaufe ich von, nachdem ich 25 schon verkauft habe, nochmal 20 aus dieser Position, um dann eben zu sagen, okay, dann bin ich jetzt hier eben schon mal relativ happy aus der Nummer rausgekommen und sage hier eben, okay, Feuer frei. Das hat eben geklappt, das klappt jetzt wieder. Und zwar jetzt dann eben irgendwie zu einem Kursniveau von 50, 30, noch was, mir vollkommen egal. Die Order ist schon durch. Hier stehen jetzt noch 40 Aktien. Ich bin immer noch 193% im Gewinn, weil sich ja jetzt der Einstiegskurs nicht mehr verändert. Es sind ja weiterhin diese 17,10 Euro, die ich jetzt als Einstiegskurs meiner zweiten Positionsaufnahme habe. Wir können uns das aber hier unten schon mal angucken, denn hier kommen jetzt noch mal 20 Aktien dazu. Die werden jetzt darunter geschrieben. Warum, weiß ich auch nicht so genau. Jedem seine Reihenfolge. Vielleicht, weil es der kleinere Betrag ist. Irgendeine Logik muss eine Software und die Broker-Software von Scalable ist ja auch nichts anderes hier haben. Und jetzt hat es eben so geklappt, dass dieser Verkauf der 20 weiteren Aktien zu 50,34 Euro stattgefunden hat. So, jetzt bin ich eben in der Situation, dass ich diese Körnchen schon mal ins Trockene gebracht habe. Und zum Ende der Handelssession diese dusselige Aktie jetzt einfach noch weiter steigt. Jetzt steht sie schon bei 50, 55. Jetzt gibt es also offenbar noch mal Schlusskaufpanik. Kann ja alles sein. So, jetzt habe ich aber, nachdem ich die Anfangsposition von Intel verkauft habe, nachdem ich ein Drittel der Zukaufposition verkauft habe, weil Aktie hat sich verdreifacht, kann man auch mal Geld rausnehmen. Jetzt habe ich aber trotzdem noch eine Position, die sich knapp verdreifacht hat. Vielleicht, wenn die jetzt hier so weiter steigt, vielleicht verdreifacht sie sich ja per heute auch noch. Müsste sie auf 51,31,2, um präzise zu sein bei dem komischen Kurs, steigen. Aber ich habe ja eine Sache eben schon gesagt. Die Aktie ist damit eigentlich massiv zu teuer. Und die muss ja auch erstmal, also wir reden über eine 2028er Prognose. Für 2028 werden 1,44 Dollar prognostiziert. Ja, vielleicht kommen die Optimus ja auch schon im nächsten Jahr von Elon Musk raus. Also könnt ihr aus Versehen auch mal etwas früher schaffen. Und vielleicht sind dann ganz viele Intels auch schon im nächsten Jahr damit drin. Und vielleicht werden nächstes Jahr schon die 1,44 erreicht. Das würde bei einem 20er KGV aber trotzdem bedeuten, dass ich eigentlich maximal bereit bin, für diese Aktie 30 Dollar auszugeben. Und selbst wenn sie sich im nächsten Jahr dann nochmal beim Gewinn verdoppeln, was man ja mal ganz vorsichtig mit dem einen oder anderen vorsichtigen Fragezeichen versehen kann, wird's eben kritisch mit der Bewertung. Und deswegen gehe ich jetzt nochmal hin und gucke mir nochmal was anderes an, gehe nochmal auf die Tagessichtweise und will dann lieber nochmal sehen, also hier war der alte Deckel mit den komischen, was war das an dem Tag, eigentlich so 54 noch was, wo sich die Aktie erschrocken hat, sagen wir mal 54 Dollar. Aber das alte Hoch ist ja relativ klar hier zu sehen. Hier im Bereich um die 50 ist eben dieser sehr, sehr deutliche Widerstand, wo die Aktie des Öfteren reingegangen ist. Also bin ich jetzt im Grunde in folgender Situation, dass ich sage, also wenn die Aktie, nachdem sie jetzt die 50 von unten nach oben durchbrochen hat, diesen Weg wieder in die andere Richtung antritt, was ja sein kann, dann möchte ich auf Basis dieser Bewertung eigentlich ganz gerne raus. So, und dann haben wir ja die Situation, dass ich das auch ein bisschen dann anders eingeben muss. Also haben wir die Situation, dass ich die 50, vielleicht sage ich hier auch mal 49,5, dann habe und dann das Ganze ins Verhältnis setzen muss zu einem Dollarkurs, der im Moment bei 1,16,7 ungefähr ist. So, dann komme ich hier auf einen Kurs von 44,40 Euro abgerundet und wo ich dann eben auch sage, also wenn dieser Kurs jetzt von oben nach unten nochmal die 42,40 unterschreitet, dann ist das für mich auch ein Signal, dass ich da ganz gerne raus wäre. Deswegen als letzte Transaktionsvormerkung mache ich jetzt den dritten Verkauf bei Intel und sage eben jetzt auch Intel gegenüber an, ich möchte ganz gerne und jetzt ganz bewusst an der European Investor Exchange diese Aktie ausgeführt haben. Und ich habe ja in der vergangenen Woche die Hotiv-Stop-Order an Xetra platziert. Xetra hat aber deutlich kürzere Handelszeiten als die European Investor Exchange, denn die ist jetzt auch noch aktiv, obwohl es ja in Deutschland 22 Uhr ist. Deswegen fühle ich mich da ja ein Parallelhandel zu den US-Märkten und zu den US-Notierungen vorgenommen wird, wesentlich wohler, weil ich hier eben sehe, hier bleibe ich dann permanent mit aktuellen Kursen dran. Es ist zwar ein Market-Maker-System, es kann dann eben auch sein, dass es in dieser einen Sekunde einen minimalen Schnaps schlechter ist, aber ich verliere auf keinen Fall Zeit. Ich bin wesentlich reaktiver mit dieser Stop-Order, die ich jetzt eingebe. Und diesen Stop gebe ich jetzt eben an für den Verkauf bei 42,40 Euro. Sage ihm hier Go und bin jetzt in der Situation, dass ich meine Intel-Aktien mit einem aktuellen Kurs plus von 195 bei einem Kursniveau von 42,40 Euro abgesichert habe. Und ihr wisst ja, wie das in den letzten Wochen und Monaten bei diesen Stop-Orders bei mir lief. Wann immer ich eine Stop-Order eingegeben habe, das war bei einer Softbank so, das war bei einer Hochtief so, das war, glaube ich, auch noch bei ein, zwei anderen Aktien so, ich gebe eine Stop-Order ein, ich verkaufe vielleicht auch einen Teil dieser Position, was macht die Aktie? Steigt weiter. Trifft mich nur sehr eingeschränkt, trifft mich auch bei einer Hochtief nur sehr eingeschränkt, dass die jetzt nicht mehr bei dem Verkaufskurs von letzter Woche von 370 oder so notiert, sondern heute bei 441 Euro. Da notiert die Hochtief-Aktie jetzt gerade. Und meine Stop-Order bei der Hochtief liegt ja im Moment auf dem Niveau, letzte Woche eingegeben, von 348 Euro. Ja. Und so hoffe ich eben auch darauf, dass es bei der Intel-Aktie so ist, dass die jetzt im Zuge eines nochmaligen Erwartungsüberschusses vielleicht auch nochmal weiter steigt und dann passe ich diesen Stop-Kurs an. Und apropos Anpassung Stop-Kurs. wenn die Aktie von hoch tief jetzt sich so weit nochmal auch über die 400er Euro Marke entfernt hat, dann ist da auch nochmal eine Anpassung notwendig, ganz zum Schluss dieser Sendung. So, und die Hochtiefachse, dafür brauchen wir dann wieder diesen Chart, hat sich eben in den vergangenen Wochen und Monaten relativ stark an der 410 Euro Marke und um die 400 Euro Marke die Hörner abgestoßen, ist da jetzt aber mit dem heutigen Tag ganz offensichtlich sehr, sehr deutlich durchgebrochen. So, ich habe da parallel noch diese Discounter-Position damit drin und sage deswegen jetzt an dieser Stelle bei der Aktie, okay, dann ziehe ich den nächsten Stop-Bereich eben wieder nach. Ziehe ihn wieder auf ungefähr 10% unterhalb des aktuellen Kursniveaus und gucke dann mal, wo setze ich den denn an? Jetzt gucke ich mal ein bisschen genauer ein, wo ich den eigentlich ansetze. Hier ist die Aktie in hoch angelaufen von 416 Euro. Hier ist sie auch in Hof gelaufen von 409. Also, ich würde es im Moment in der Tat, ja, gar nicht so sehr bei 400, sondern eher so im Bereich von 402, 403, damit ich unterhalb der 405-Marke ansetzen. Hier einfach mal sagen, normalerweise würde ich auf eine wahrscheinlich 405 gehen. Vielleicht geht man aber auch lieber auf eine 400 und vielleicht ist die 400 eine magische Marke, wo dann irgendwelche noch komische, merkwürdige Orders drin sind. Und vor diesem Hintergrund ist jetzt die Order für den Verkauf der Hochtief zu einem Kurs von 348 Euro als Stopkurs storniert. Am 7.4., also einen Tag vor dieser Aufzeichnung um 9.01 Uhr, ich weiß ehrlicherweise nicht, wie mir das gestern passiert ist, aber irgendwie macht ja jeder auch mal merkwürdige Sachen in einem System, kann ich selber nicht ausschließen. Jetzt gebe ich auf jeden Fall bei den eben schon angekündigten vermerkten 398 Euro eine weitere Stop-Order mit rein, 398, also 50 Euro höher. Und das Ganze geht zurück auf das, was ich letzte Woche auch bei der Bewertung zur Hochtiefaktie gesagt habe. Ja, also die mitunter jetzt schon abenteuerliche Züge annimmt und das ist ja in Ordnung, aber irgendwann, man muss nicht alle Kurssteigerungen mitnehmen und irgendwann ist dann auch mal ganz gut, wenn man vom Feld geht und sagt, also hier habe ich schöne Gewinne gemacht und bei knapp 400 Euro wäre ich ja immer noch sehr, sehr ordentlich vorne gemessen an dem Kaufkurs, den ich hatte. Jetzt ist diese Position eben schon wieder 6.600 Euro wert. Und hinzu kommt ja noch, dass ich ja eine weitere Position im Immobilienaktiendepot mit dem kleinen Discount-Zertifikat, was ich dann eben auch noch gekauft habe, die sich auf Hochtief bezieht, mit dazu habe, die zumindest Hochtief so ein bisschen zurechenbar ist. Ja, und ich vor dem Hintergrund bei der Aktie eigentlich ganz, ganz zufriedenstellend für mich aufgestiegen bin. Also, das war jetzt die letzte Transaktion, die eigentlich gar nicht so richtig eingeplant war. Aber ich habe auch nicht mit den 440 gerechnet, dass mir die angezeigt wurden. Ich hatte heute Morgen nur gesehen, dass sich irgendwas bei der Aktie getan hat. Und es ist ja auch ganz gut wegen dieser Stornierung des Stopkurses, dass das jetzt stattgefunden hat. Also, neue Stop-Order für Hochtief ist drin. Kann ich hier auch nochmal gucken. Jawohl, die Aktie, die Order ist vermerkt. 398, 9,3% wird mir netterweise auch sofort angezeigt an der European Investor Exchange. Und weil ich das letzte Woche ja auch anders gemacht habe, mache ich das auch dieses Mal wieder anders. Storniere also diese Order jetzt nochmal. Gebe die Stückzahl nochmal mit 15 an. Wenn ihr jetzt noch durchhaltet, Respekt dafür. Gebe also nochmal diesen Verkauf an. Gebe dann aber so wie in der Vorwoche an, dass ich diese Transaktion an dem sehr aktiven Handelsplatz Xetra durchführen möchte. Und da finde ich auch in Ordnung, wenn ich das zu den Handelszeiten mache und sage, hier eben 15 Stück möchte ich ganz gerne verkaufen. Der Stop für diese 15 Stück soll wieder 398 Euro sein. Das wären dann immerhin 5.970 Euro, die mir durch den Verkauf vor Steuern zufließen. Und jetzt ist diese Order drin und jetzt ist sie auch entsprechend so angelegt, dass ich sie hier für mich nachvollziehen kann und sehe 15 Stück, 398, Xetra, stornieren will ich jetzt nie nochmal. Das war die letzte Transaktion, sodass jetzt das Depot an den Stellen erstmal korrigiert ist und ich im Grunde genommen auch so wie wir es bei einer Depot-Update-Sendung ja machen, zum Ende des Handelsschlusses auch in den USA einfach auch nochmal mit der Zahl aus der Sendung gehen, die wir dann immer auf die Frontseite mit drauf machen. Also hier Depotwert, Gesamtdepotwert im Moment 390.115 knapp Euro. Und weil mir gerade noch einfällt, dass ja das Tagesgeldkonto im Moment diese 2,5% Zinsen bezahlt und ich ja durch so ein paar Transaktionen jetzt auch so ein bisschen Liquidität dazu getankt habe, dass ich hier nämlich mein Tagesgeld um ein bisschen Guthaben erleichtere und das Ganze dann eben auf 3.500 Euro anpasse. Hier stehen jetzt 3.600 Euro. Das ist vielleicht nochmal wichtig auch als Hinweis, weil ich ja jetzt ein paar Verkäufe getätigt habe. Und bei mir jetzt auch im Depot steht, dass ja mein Guthaben nach den 3.500 Euro, die ich jetzt aufs Tagesgeldkonto überwiesen habe, jetzt bei 2.400 Euro ist. Aber dieses Guthaben ist ja durch zwei Wertpapiertransaktionen auch erst zustande kommen. Und in Deutschland ist es eben so, dass das Verpflichtungsgeschäft zwar am 8.4. stattgefunden hat, aber das Erfüllungsgeschäft, die werttechnische, die Valutengutschrift, erst zwei Tage später am 10.4. dann stattfindet. Und ich kann zwar im Moment diese 2.400 Euro heute schon wieder investieren, weil Scalable dann ja auch weiß, dass diese Lastschrift einer Investition erst in zwei Tagen von meinem Konto abgeht. Aber für das Tagesgeldkonto ist es eben so, dass mir das immer erst zwei Tage nach Verkauf zur Verfügung steht. Und das ist, bevor jetzt irgendwelche Leute, die es dann einfach nicht wissen, irgendwas reinrotzen, das ist immer so in Deutschland. Verpflichtungsgeschäft, Tag 0, Erfüllungsgeschäft, T plus 2. So ist es, so bleibt es. Und deswegen habe ich jetzt noch 2.415 Euro Guthaben. Und die kann ich ja im Zweifelsfall dann im Wochenverlauf dann auch nochmal aufs Tagesgeldkonto packen, wo es eben sehr, sehr schnell dann auch mit dem hin und her geht. Mit dem Wissen, dass die 390.000 Euro jetzt zumindest wieder überschritten sind, entlasse ich euch in das Wochenende, sende euch aus Kabarete herzliche Grüße. Bleib jetzt noch eine Woche hier, nehme noch eine Sendung dann in der kommenden Woche mit Jonathan auf. Da haben wir auch wieder ein Aktienupdate zu mindestens drei Titeln. Mal sehen, was uns auch so spontan einfällt. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einer Woche am Freitag auf der Invest in Stuttgart oder ansonsten am Freitagabend mit der letzten Sendung aus Kabarete bei Echtgeld TV. Ihr bleibt gesund. Ihr bleibt natürlich investiert und seid dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Tschüss aus der Dominikanischen Republik.